Verlorenen Sohn in Lukas 15, das war ja auch Thema im Glaubensgrundkurs. Da sind wir dann schon voll reingegangen. Aber ich würde sie trotzdem gerne nochmal bringen, weil auch die, die schon länger Christ sind, die schon länger im Glauben sind, ich denke, wir brauchen immer mal wieder diese Geschichte, und zwar wegen der Provokation, die da drin ist. Ja, das ist ja eine provozierende Geschichte, weil wir Menschen tendieren dazu, uns Gott anders vorzustellen, als der Vater in dem Gleichnis dann gezeigt wird. Und das ist auch so, wenn man längere Zeit schon im Glauben ist, weil wir reimen uns manchmal zusammen, wie Gott ist, aufgrund dem, was wir so erlebt haben. Vielleicht auch in unserer Familie, vielleicht eben auch mit dem eigenen Vater. Und bei mir war es so, mein Vater war stellenweise ziemlich abwesend, beruflich bedingt, war der unter der Woche gar nicht da. Und auch wenn er dann da war, war er manchmal so ein bisschen trotzdem noch in seinem beruflichen Ding so drin und nicht so präsent. Und da habe ich als Kind öfters was vermisst. Und dasselbe Muster finde ich bei mir wieder. Es ist erschreckend, wie das so ist. Ja? Und ich musste erstmal kapieren, Gott ist aber anders, ne? Als ich das so erlebt habe. Der ist ja immer da. Und wenn ich zu ihm komme, dann ist er immer voll präsent. Ja? Nicht wie mein Vater damals. Und von daher gesehen bekomme auch ich Kraft zur Veränderung, mehr präsent für die Leute zu sein. Aber ist manchmal wie Torf oder Braunkohle auch ein Prozess. Aber die Erkenntnis darüber, Gott ist anders, ist wichtig. Es kann sein, dass wir so einen abwesenden Vater erlebt haben. Es kann sein, dass wir einen Leistungsvater erlebt haben, ne, der uns zwar lieb gehabt hat, aber nur dann, wenn wir uns auch korrekt verhalten haben oder wenn wir was gebracht haben. Ja, und wenn wir das auf Gott übertragen, dann landen wir auch in der Falle, so nach dem Motto, wenn ich mehr bete und Bibel lese, mehr und Mensch mehr diene, dann ist Gott zufrieden mit mir. Ne. Aber eigene Leistung ist da nicht das Ding bei Gott. Paulus schwärmt einmal davon, was er für ein toller Pharisäer und wie gebildet er war und so ist. Und er sagt am Ende, das ist alles Dreck. Ja, meine ganze Leistung, weil die hatte nur dazu geführt, dass er Christen verfolgt hat und nicht, dass er Jesus erkannt hat. Und als Jesus ihm dann begegnet ist, hat er gemerkt, oh Mann, das kann ich alles vergessen. Jetzt kommt es auf Jesus an. Vielleicht hatten wir auch einen sehr strengen Vater, so nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Na, mit so Sprüchen sind wir vielleicht groß geworden. Und vielleicht haben wir auch was zu fühlen bekommen, wenn wir nicht uns korrekt verhalten waren. Wenn wir das auf Gott übertragen, dann erscheint er strafend und wir haben Angst vor ihm. Angst, vielleicht Fehler zu machen. Aber Gott ist eben kein harter Richter, sondern ein gnädiger und liebender Vater. Und wenn wir uns in das Kapitel Lukas 15 gehen, dann steht ganz am Anfang nämlich, wem Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Ich lese mal vor. Es nahten sich allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist der Zusammenhang von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, an die geht das Gleichnis. Das waren die religiösen Menschen dieser Zeit. Und ihre Vorstellung war von Gott, dass der nicht mehr eingreift, wie es früher mal war, zur Zeit des Alten Testamentes, bei David und Salomo, Israel ein großes Reich war, weil wir alles falsch machen und seine Gebote vergessen haben. Ihre Idee war, wir müssen alle Regeln halten und zwar alles auch richtig machen. Und die Zöllner und Sünder, das waren ja die, die die Regeln gebrochen haben. Die Sünder, das waren ja die, die sich nicht an die Gebote Gottes gehalten haben und auch nicht an die vielen Zusatzregeln, die die Pharisäer sich schön überlegt hatten. Die Zöllner, das waren ja so korrupte jüdische Beamte, die von den Römern bezahlt wurden, damit sie das eigene Volk ausbeuten. Ganz schlimme Leute. Die sind doch dafür verantwortlich, dass wir so in der Misere sind. Und jetzt geht Jesus dahin und isst mit denen. Lässt sich da bewirten, hat Gemeinschaft mit denen. Das ist der Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne nochmal die Geschichte vorlesen vom verlorenen Sohn. Lukas 15, Abvers 11. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah der Vater ihn und es jammerte ihn und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu seinen Knechten und fragte: Was ist denn da los? Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Das Bild des Vaters ist anders. Ich habe drei Punkte, wo unser typisch menschliches Denken, wie wir uns so Gott zusammenreimen, in Frage gestellt ist, durch dieses Gleichnis. Das erste ist: Gott hat kein Problem mit Sündern. Er liebt es, Sünder zur Sohnschaft wiederherzustellen. Das zweite ist: Gott ist nicht knausrig, sondern reich und großzügig. Er begegnet unserem Mangel mit seiner Fülle. Und das dritte ist: Gott feiert gerne und er lädt uns ein, mitzufeiern. Das erste: Gott hat kein Problem mit Sündern. Wir haben ein Problem mit Sündern, ja? Auch völlig berechtigt. Uns haben Menschen schlimme Dinge angetan, ja? Vielleicht Gewalt oder haben uns enttäuscht oder sonst was, ja? Haben wir natürlich ein Problem mit. Oder wir schauen in den Spiegel und denken: Oh Mann, da ist immer noch diese Macke, da ist immer noch diese Sucht, da ist immer noch diese Schwäche bei mir. Ja? Wir haben Probleme mit Sündern. Sünder brechen Regeln, sie schaden anderen, sie verhalten sich nicht so, wie sie sollten. Wir neigen dazu, auf Abstand zu gehen. mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und eigentlich hätte der Vater im Gleichnis genauso handeln müssen. Sein Sohn hatte das Erbe verschwendet. Er hatte verantwortungslos gehandelt. Er hat nur an sich gedacht. Er hat seine Erziehung missachtet. Er hat seinen Vater enttäuscht. Alles Gründe, ihn endgültig zu verstoßen. Aber der Vater ist eben anders. So ist Gott. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah der Vater ihn und es jammerte ihn. Er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gott wendet sich den Sündern nicht strafend zu, sondern voller Liebe und mit dem Wunsch nach Wiederherstellung. Er sieht ihre wahre Bestimmung. Er rennt uns entgegen, obwohl wir alles verspielt haben. Das ist das Bild des barmherzigen Vaters. Der Paulus drückt das so aus in Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott sieht nicht den Sünder, er sieht den Sohn, die Tochter. Sünde ist nicht harmlos. Ja? Darum geht's nicht. Der Vater wusste genau, was Sache ist. Aber es kommt jetzt nicht die Strafe, sondern die Wiederherstellung. Wir sollten nicht denken, dass Gott uns nach unseren Fehlern, wegen unserer Fehler auf Abstand hält oder uns verwirft, sondern wir dürfen glauben, er nimmt uns an und stellt uns als seine Kinder wieder her. Für die Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Gott ist der, der uns wiederherstellen will. Das Zweite, Gott ist reich und großzügig. Unser Denken sagt vielleicht, wer alles verschwendet, hat keine zweite Chance verdient. So jemand sollte nichts mehr bekommen. Ist ja logisch, ne? Wenn du nicht damit umgehen kannst. Aber Gottes Ressourcen sind unendlich, materiell und geistlich. Seine Reaktion ist nicht Enttäuschung, sondern Großzügigkeit. Der Vater gibt dem Sohn das beste Gewand. Sowas war damals richtig teuer. Ein Ring, das war der Siegelring von der Familie, auch um Verträge wieder abschließen zu können. Das bedeutete Verantwortung. Diesen verantwortungslosen Typ, volle Wiederherstellung, neue Schuhe. Und er schlachtet das beste Mastkalb. Nicht irgendein Ziegenböckchen oder ein Hühnchen, sondern gleich das beste Mastkalb. Es gibt nicht nur Vergebung, sondern es gibt eine komplette Wiederherstellung der Familienehre, der Identität und der Versorgung. Psalm 103, da heißt es, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Und wie heißt unser Gemeindeslogan? Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Leben in Fülle? Wir haben eben dieses schöne Zeugnis gehört vom Materiellen, wie Gott dich materiell dann gesegnet hat. Das kann man tatsächlich erleben, ja. Damit man auch in der Lage ist, andere reich zu machen und andere zu versorgen. Ja? Aber es ist nicht nur die Fülle. Ich möchte ein Beispiel geben, wie ich Fülle erlebt habe bei ganz armen Menschen. Ja? Ich war im Zivildienst, ne? Damals musste man das sowas noch machen, so ein sozialer Dienst statt Armee. Zivi Wonder haben sie mich genannt, aber gut. Ja, ich habe gelitten, ja, ich habe es nicht gerne gemacht. Was ich am schlimmsten fand, ich war so im Pflegebereich und am schlimmsten fand ich, wenn ich dann zu sehr kranken Menschen gehen musste, behinderten Menschen, sterbenden Menschen, alten Menschen, und wenn die auch noch so verbittert waren und wenn die dann noch ihren ganzen Frust an mir ausgelassen haben. Das habe ich echt gehasst, ja. Und war auch schockiert. Ich habe gedacht, Mann, so geht es zu Ende mit vielen. Was kann ich tun, dass es mit mir nicht so zu Ende geht? Das hat mich wirklich beschäftigt. Das sind die letzten Monate, ja, verbittert und leidend im Krankenbett liegend. Das ist ja schrecklich, ja. Und ich habe aber auch andere getroffen. Ich habe dann welche getroffen, wo ich gemerkt habe, die leiden ja genauso. Die haben ja dann vielleicht eine noch schlechtere Situation, ja. Aber irgendwie waren die zum Beispiel auch an mir interessiert. Die fragten, wie geht's dir denn als Zivildienstleistender und so, ne? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, weil, okay, es gibt zwei Welten hier, ne? Es gibt irgendwie, irgendwann habe ich rausgefunden, die Leute, die nicht nur am Jammern waren, die irgendwie, auch wenn sie gelitten haben, noch sowas wie Liebe hatten, das waren gläubige Leute. Das waren irgendwie Leute, die einen Draht zu Jesus hatten, ja? Und für mich war das ein gewaltiges Zeugnis, diesen Kontrast zu sehen, ja? Und das ist Leben in Fülle. Wenn wir selbst, wenn wir gar nichts mehr haben und da irgendwo eigentlich nichts mehr geben können, ja, wenn wir dann noch nicht nur bei uns sind, sondern vielleicht mal auch beim anderen, vielleicht auch mal beim Herrn, wenn da noch Hoffnung ist, ja, und nicht nur Frust, das ist auch dieses Leben im Überfluss. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Wir sollten nicht denken, dass Gott kleinlich rechnet, enttäuscht den Kopf schüttelt oder uns nur das Nötigste zuteilt. Sondern wir dürfen glauben, er ist verschwenderisch großzügig. Er versorgt uns reich und schenkt uns aus seiner Fülle. Das Dritte ist, Gott feiert gerne. Also das ist aber auch echt ein Ding. Ja? Man hätte ja auch diese Rückkehr des Sohnes schön still und leise abwickeln können. Ja? Das war ja auch irgendwie ein Skandal. Ja? Man hätte doch irgendwie sagen können, na komm, geh da erstmal auf deinen Kämmerlein so ein paar Monate, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dann schauen wir mal. Ja? Man hätte auch sagen können, komm, halt dich erstmal zurück. Ja? Das Ganze ist zu peinlich, was du dir da geleistet hast und wir wollen auch nicht in der Presse landen und. Ja? So hätte es vielleicht der ältere Bruder gemacht. Ja? Der hätte es vielleicht so gemacht. Der hätte vielleicht gesagt, hier komm Brüderchen, also jetzt aber erstmal hier schön abtauchen. Ne? Aber der Vater, er will feiern. Ein öffentliches Fest mit dem Mastkalb und dem vollen Programm. Ja? Ungewöhnlich. Ja. Aber es ist wirklich so. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu kapieren, vor allem wenn man Feiern nicht so gewohnt ist. Aber muss ich nur mal überlegen, im Alten Testament, jemand hat das mal zusammengerechnet, wie viele Feiertage es da gibt, ja, und alle möglichen Opferfeste. Und jemand hat mal, wenn man da noch ein paar Hochzeiten dazu nimmt, hat jemand mal ausgerechnet, dass man ungefähr ein Drittel bis ein Viertel seiner Zeit nur mit Feiern verbracht hat. Ja. Also die Leute haben gearbeitet und gefeiert. Dann hatten sie immer den Sabbat, ne, der auch quasi eine Feier ist, so wie heute Gottesdienst. So, Gott liebt das. Er feiert gerne. Und es geht da nicht um Leistung oder so wie so weltliche Feste, wo man, Hauptsache man baut Beziehungen oder muss irgendwas darstellen. Nein, es geht um Umkehr, es geht um Freude, es geht um gute Beziehungen. Und er lädt alle ein, auch die, die draußen stehen und gar nicht verstehen, was es da zu feiern gibt, wie der ältere Bruder. Ja, er sagte, komm rein, komm rein. Ja, der wollte ja gar nicht, der fand das unmöglich. Auch der soll reinkommen. Ja. Darum mussten wir doch feiern und fröhlich sein, sagt der Vater im Gleichnis. Und Vers 7 heißt es, so wird es auch im Himmel mehr Freude über einen einzigen Sünder sein, der umkehrt. Im Psalm 16 heißt es, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wir sollten daher nicht denken, dass Freude und Feiern nur für die Guten reserviert ist, sondern wir dürfen glauben, Gott lädt uns alle in seine Freude ein. Und wer umkehrt, ist selbst ein Grund für die Party. Die Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt uns, Gott ist anders, als wir oft denken. Er hat kein Problem mit Sündern, er stellt uns wieder her. Er ist nicht geizig, sondern großzügig. Er schenkt uns aus seiner Fülle. Und er feiert gerne, weil wir ihm wichtig sind. Vielleicht merken wir, dass unser Gottesbild an der einen oder anderen Stelle eine kleine Korrektur braucht. Dass wir da irgendwas auf Gott übertragen haben, was wir durch unsere Erfahrungen gewonnen haben in dieser Welt und mit den Menschen. Jesus zeigt uns hier einen anderen Gott, voller Liebe, voller Güte und voller Freude. Und deshalb dürfen wir umdenken. Wir müssen uns nicht länger über unsere Fehler oder über unsere Leistung definieren. Wir dürfen auf den Vater schauen, der uns entgegenkommt. Und dieser Vater will mehr als nur gerade ebenso zu vergeben. Er will uns wiederherstellen. Er schenkt neue Identität, neue Würde und neues Leben in seiner Nähe. Und wir müssen nicht draußen bleiben. Nicht aus Scham wie der jüngere Sohn und auch nicht aus Bitterkeit wie der ältere Sohn. Der Vater will, dass wir hineinkommen in seine Freude. Er will uns wieder aufrichten Und er will, dass wir an seinem Tisch sitzen. Vielleicht fühlen wir uns gerade wie der jüngere Sohn, weit weg, gescheitert, beschämt. Oder wie der ältere Sohn, alles korrekt gemacht, aber innerlich leer geworden. Für beide gilt, der Vater wartet schon. Er lädt uns ein, hinein in seine Nähe und hinein in seine Freude, hinein in das Leben mit ihm. Amen. Lass noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, ich finde es einfach immer wieder unglaublich, dass du so bist. Und damit auch so anderes wie vieles, was ich mit mir selbst und anderen Menschen erlebt habe. Schenk, dass diese Eigenschaften von dir, dass die auch unser Leben prägen. Mein Leben ganz persönlich, das Leben hier in der Gemeinde, das von dieser Herzlichkeit und Gnade geprägt werden soll. Die Atmosphäre in unseren Familien, das legen wir dir hin, dass du da mehr und mehr Raum gewinnst. Wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Amen.